Aber die Frage, die sowieso jeder stellt und die ich natürlich auch stelle, warum Blumenberg? Was hat dich jetzt an ihm so fasziniert, dass du ihm sozusagen einen ganzen Roman samt Titel gewidmet hast? Also schon weil du ihn früh gelesen hast und ihn,
das. Ich habe ihn sehr bewundert. Also wirklich, das ist, ich gehöre ja eigentlich ein bisschen in die Jugendtruppe der 68er. Die waren alle noch von Adorno, später Habermas, verhext. Ich nicht so ganz. Ich bin relativ früh auf Blumenberg gekommen. Das war wirklich was ganz anderes. Und habe das früh nicht verstanden, weil das zu kompliziert ist. Das kann man mit 18 wirklich nicht gut lesen. Aber ich hatte irgendwie den verfluchten Ehrgeiz, ich möchte das etwas besser verstehen. Es war für mich, es hat mich völlig überfordert, aber ich wusste, es lohnt sich vielleicht. Ja? Manchmal hat man doch die Ahnung, dass etwas Verstiegenes, Schwieriges vielleicht sich doch lohnt, sich dem zu nähern. Kurzum, ich habe dann mit der Zeit ein bisschen mehr verstanden, habe das dann immer gelesen und er hat mich sehr beeinflusst, kann ich schon so sagen. Aber das ist kein Grund, einen Roman zu schreiben. Und als ich aber ich hatte irgendwann mal auf einer Bulgarienfahrt die schlagende Idee, zu Blumenberg gehört der Löwe und nicht nur, weil er das Löwenbuch geschrieben hat, sondern ich fand die Idee witzig, dass man einem großen Agnostiker, also einem Ungläubigen, der sich aber in der Theologie fabelhaft auskannte, das kannte er wirklich, dem einen Löwen, also einen heiligen Begleiter sozusagen auf den Teppich zu legen. Das fand ich eine sehr witzige Idee. Was macht ein Agnostiker, der nicht ans Wunder glaubt, wenn das Wunder in seinem Arbeitszimmer liegt? Ja, das ist einfach eine gute Idee, schlicht und ergreifend. Ja. Also für mich war es eine tolle Idee. Und dann ging das los, das Feuerwerk. Also ohne Löwe niemals, ich hätte niemals einfach so einen Roman über Blumenberg geschrieben. Was auch günstig war, ich kannte den Kerl nicht. Ja, ich habe den nie gesehen. Das heißt, ich habe auch bei einem sehr berühmten Professor studiert, aber über den würde ich niemals einen Roman schreiben. Den habe ich erlebt, da käme ich sofort in Konflikt, ja, mit Geschichten, die sich dann wirklich zugetragen haben. Und da wäre ich dann, ich schreibe nicht gerne über Menschen, die ich gut kenne oder die ich einigermaßen kenne, da habe ich eine große Hemmung, das mache ich nicht gern.
Aber dieses Studentenleben der späten 70er, frühen 80er, das du ja jetzt im Roman natürlich in Münster ansiedelst,
ja.
Das hast du ja selber in Berlin erlebt, da wird schon das eine oder andere hineingespielt, wie du selber gesagt hast, du hast auch bei einer großen Koryphäe studiert, die eigentlich schwierige Leute auch für die Studenten waren. Also einerseits, wenn ich mich recht erinnere, dich gesagt habe, dass du mal gesagt hast, es war schön, viel Zeit gehabt zu haben damals.
Als 30 Semester.
Ja, und gleichzeitig... Und gleichzeitig waren aber diese großen Koryphäen für die Studenten auch gefährlich. Warum?
Also ich habe bei Klaus Heinrich, Religionswissenschaftler, studiert, der wahnsinnig gute Vorlesungen hielt, alle frei übrigens. Ja. Und ich war so überwältigt davon, dass ich nach einer halben Stunde jeweils einschlafen musste. Nicht, weil es mir langweilig war, sondern weil das zu viel war. Ich musste mich wehren. Also halbe Stunde konnte ich folgen, alles Weitere war zu viel, schlicht und ergreifend. Ja, ich kam nicht mehr mit. Und das hatte gar nichts Despektierliches, sondern der Schlaf hat mich gerettet, dass ich wenigstens die erste halbe Stunde retten konnte. Ja. Und das war eine heillose Überforderung. Und bei Klaus Heinrich, das ist schon ein Fall wie Blumenberg auch, kann man sagen, in gewisser Weise auch ähnlich alt. Oder nein, er war ein bisschen jünger. Das sind Leute, die schon, also wie der Jesus als Gelehrter im Tempel schon mit 9 den Finger heben können und Erwachsene belehren. Ja, das ist so. Die sind einfach, das sind super Gescheitler. Die sind wirklich gescheit. Und die haben ein irres Pensum an Lektüren hinter sich und können sich gar nicht vorstellen, dass ein 20-jähriger Student das nicht kann. Das heißt also, einfach da verloren ist, in diesem Meer des Wissens ersäuft. Ja. Und das sind auch Leute, die für Studenten keine Schritte vorbereiten und sagen, jetzt machen Sie dieses und jetzt machen Sie jenes und dann gucken wir das mal an. Überhaupt nicht, sondern sie werden sofort in ein Meer des Wissens geworfen. Und dann gibt es dieses, also das habe ich wirklich in Berlin sehr bei Männern erlebt. Frauen war da nicht ganz so, weil für Frauen hat er sich nicht interessiert. Das ist ja manchmal günstiger. Aber die Männer waren da sehr gefährdet. Und zwar, die haben auf der einen Seite, haben sie von der Berühmtheit des Professors geschmaust. Ja, sie waren erhaben selber, weil sie mit 20 bei so einem Berühmten gehockt sind. Aber sie waren ganz klein mit Hut, weil sie nie sich in die Sprechstunde trauten zu dem, weil der einfach zu groß war. Und das ist fatal um selber das Wissen zu erringen. Ja, das ist sehr, sehr fatal, weil zwischen groß und klein überhaupt gar kein Maß finden. Und da sind reihenweise sind die Vögel untergegangen. Die sind nicht alle gleich gestorben natürlich, aber sie sind bittere Formen und durchaus sehr, sehr intelligente junge Männer. Also das schon. Aber aus denen ist überhaupt nichts geworden. Ein bisschen Taxi gefahren, ein bisschen dies, jenes. 20 Jahre verbracht mit einer Dissertation, aus der nichts wurde und so weiter. Also das war Standard bei den Religionswissenschaftlern. Ja, nur die ganz kräftigen Charaktere, dazu gehört Mumm hauptsächlich, ja, die haben das geschafft, die haben ihn genommen, wie er ist, und sind auch mit Mute mal da reingegangen. Die sind aber ganz wenige gewesen, die dann auch keinen Schaden nahmen, schlicht und ergreifend. Ja.
Jetzt ist es so, dass du inzwischen selbst unterrichtest,
teilweise. Ungarn.
Aber du tust. Also Leipzig und in den Vereinigten Staaten auch mal, glaube ich, oder auch da schon wieder?
Ja, nicht so richtig.
Ne. Nicht so richtig. Ne. Weil wir ja jetzt auch in einer mehr oder weniger universitären Einrichtung sitzen und auch ein paar, was mich sehr freut, ein paar Studenten auch hier sind, obwohl die Uni noch nicht begonnen hat. Toll. Kurzen Schwenk, wie würdest du jetzt die Zeit für die Studenten jetzt sowohl von den Lehrenden als auch von den Studenten schildern? Was sind jetzt die großen Unterschiede? Ist es heute noch so gefährlich und so gemütlich oder nicht?
Das kann man nicht vergleichen, weil wir Schriftsteller ja, wenn wir unterrichten, Leute unterrichten, die selber Schriftsteller werden wollen. Das ist ja was anderes. Das sind nicht Germanistikstudenten, Philosophiestudenten. Das ist ja ein bisschen andere Crew, die dann kommt. Und das ist natürlich sehr anstrengend, weil da gibt es ein Problem, das habe ich ein bisschen gemacht. Und ich muss eines dazu sagen, mir waren diese jungen Leute immer sehr sympathisch. Das heißt, also ich hatte keinen Rochus auf die, weil sie teilweise auch ziemlich intelligent waren. Und also wirklich, ich mochte die ganz einfach. Also ich bin eigentlich habe versucht, herzlich mit ihnen umzugehen. Das Problem war nur, die haben zu wenig gelesen. Die haben verdammt wenig gelesen für so eine Berufswunsch, Schriftsteller zu werden. Ja, das heißt, diese ist schon eine Internetgeneration, die zwar viel andere Techniken drauf hat, aber das simple Bücher lesen, ja, und sich mal schon, mit 16 mal den Zauberberg lesen, mit 18 mal den großen Proust durchlesen, das war für mich selbstverständlich, ja. Das ist nicht der Fall. Das heißt, die mästen sich zwar schon an Texten, die sind aber alle drittklassig. Das heißt, die haben nicht das erstklassige Lesebuchfutter parat. Und dann ist es schwer, solche Leute zu unterrichten, weil sie den Maßstab nicht kennen, schlicht und ergreifend. Und es ist für mich zu mühsam, muss ich wirklich sagen, weil ich denn auch in Teufels Küche kam. Man muss ihnen ja auch was Ernstes sagen. Ja, sie können ja nicht sagen, das ist ja toll, was sie da machen, machen sie weiter, irgendwie ist ja wunderbar. Das wird man nicht. Das ist nicht meine Art. Also ich sage dann schon, dass das nichts taugt. Ja. Aber das ist bitter, ja, wenn sie also in ein junges, erwartungsfrohes Gesicht blicken, das ihnen zutiefst sympathisch ist, und müssen sagen, dass der Text wirklich nichts taugt. Also natürlich mit Begründung. Ich finde das eine bittere Sache. Also mache ich nicht so gerne, muss ich sagen. Ich habe schlaflose Nächte gehabt teilweise, weil, also nur um eine Sache zu erzählen. Sie haben eine ganz sympathische junge Frau drin. Ja? Also ich mochte schon, wie die aussieht, schlicht und ergreifend. Ja? Und die schreibt Ihnen einen Text, wo Sie gerade jüngst eine Abtreibung erfahren haben. Einen fürchterlichen Text. Sie müssen das öffentlich verhandeln. Sie müssen öffentlich über den Text reden. Der Text ist purer Kitsch und Quatsch. Aber Sie wissen, das junge Mädchen hat gerade etwas Schreckliches erlebt. Jetzt, was machen Sie da? Ich hab nicht schlafen können. Wie sage ich das? Ja? Also jemanden nicht verletzen wollen, massiv, das ist sehr schwer dafür, eine Sprache zu finden. Aber Sie müssen trotzdem sagen, dass der Text nichts taugt. Ja? Also Sie kommen da in Teufelsküche, weil Menschen, die schreiben, ist nicht immer so krass. Ja? Aber trotzdem auch auf versteckte Weise, die innere Involviertheit ist sehr, sehr hoch. Mhm. Ja? Und ich finde das eine schreckliche Verantwortung, kann ich nicht anders sagen. Ja.
Darum?
Lieber nicht. Also jetzt Pause im Unterrichten.
Zurück zu den Figuren. Warum Blumenberg, haben wir schon erörtert. Die nächste Frage, du hast ein bisschen schon angerissen, warum der Löwe? zu dem, das Löwenbuch von Blumenberg ist ja, glaube ich, erst nach seinem Tod im Nachlass herausgekommen. Ja. Er hat ja über mehrere Tiere immer wieder, auch Elefanten hat er, glaube ich, sehr gemocht.
Genau.
Warum jetzt nicht ein weißer Elefant zum Beispiel? Wäre ja auch lustig im Arbeitsziel.
Naja, es muss ja handlich bleiben. Also, naja, der Löwe hat schon die größere Potenz. Und zwar, also einfach klassischerweise, der Löwe ist der Begleiter der großen assyrischen, babylonischen Könige und er ist der große Heiligenbegleiter. Das heißt, im Löwen ist etwas Wichtiges bei den heiligen Legenden kondensiert, und zwar Folgendes. Der Löwe galt von alters her als das Tier mit der größten animalischen Kraft. Eine Tatzenhieb kann den Menschen erledigen. Und zugleich aber auch natürlich als ein, modern gesagt, ein großes animalisches Triebbündel, selbstverständlich auch. Ja? Und dass ein Heiliger durch süße Gesten und fromme Reden das schlimmste animalische Triebbündel so bezwingen kann, dass er wie ein Haushündle auf dem Teppich liegt. Ja? Das ist ja die große Leistung der Heiligen, ja? Dass sie das fertigbringen, dass sie sozusagen dem animalischen Triebgeschehen durch ihr frommes Benehmen etwas entgegensetzen können. Das ist eine wunderbare Figur, das finde ich wirklich. Ja? Gelehrsamkeit auch, aber in erster Linie die süß quellende fromme Rede, ja? Und die schönen Gesten. Das finde ich toll als Figur, ja? Dass man dem Triebgeschehen auf diese Weise es domestiziert, ganz einfach. Ja. Und Blumenberg wusste das selbstverständlich. Ja. Der hat ja, war ja ein Aas der Theologie, ja, der immer darin wurmisiert. Ja. Und ich fand das aber auch ein bisschen frech und kess, weil, obwohl er, wie gesagt, er war katholisch getauft, ist er auch nie aus der katholischen Kirche ausgetreten, aber es ist trotzdem frech, einem Agnostiker einen Heiligenbegleiter auf den Teppich zu legen. Das ist ein bisschen frech. Ich fand den Kontrast einfach gut, ja. Was macht denn der Philosoph jetzt damit? Ja?
Dass der Löwe eigentlich auch so ein Christenfresser ist, hat das auch eine Rolle gespielt?
Ja, eigentlich ist er ist beides. Ne? Er ist in der römischen Antike war er de facto Christenfresser, okay. Ja, im Circus Maximus. Aber dann, und das ist aber auch natürlich deswegen interessant, weil genau der Christenfresser wird von den späteren Heiligen zu frommem Benehmen inspiriert. Ja, das ist genau die Kippfigur. Ja. Die späteren Heiligen haben den Löwen eben, haben es geschafft, ihn zu domestizieren durch ihr blühendes, in Schönheit wesendes Sein, ja, und die Frömmigkeit, das ist schon toll, ja.
Ja, und die früheren Heiligen wurden durch ihn ins Jenseits befördert.
Ja.
Was ja, das kann man, glaube ich, vorwegnehmen, dem Blumenberg, der ja auch tatsächlich schon gestorben ist, natürlich im Roman auch widerfährt.
Da gibt es eine, das schönste, lustigste, ja? Passage in seinem Löwenbüchlein ist folgendes: Kind guckt eine Illustration an, da sind drei Löwen haben jeweils einen Christen und fressen den schon. Und der vierte hat irgendwie nichts. Und das Kind ist ganz traurig, dass der vierte Löwen keinen Christen abkriegt. Das ist eine wunderbare Anekdote.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auf das Thema wechseln soll. Aber irgendwie schon, weil es einfach nicht nur zu diesem Buch gehört. Also jemand, der Levitscharow kennt, den wundert es nicht, dass es dort, wieder allerhand gestorben wird. Tod ist schon eines deiner Themen, ne? Und auch die Vorstellung, ja, nicht, der Kontakt zu den Toten auf vielfache Art und Weise. Jenseits, du hast in Konsumat, ich glaube, es gibt in deinem Werk mehr Tote als Lebende.
Es kommt vor, der Tod immer, ja, das stimmt.
Allein Konsumatus hat da natürlich schon sehr für die Toten ausgeschlagen. In Apostolov lässt du die zwei Schwestern mit ihrem toten Vater und noch einigen anderen toten Bulgaren durch Bulgarien rauschen. Wie gesagt, in Consumatus sitzt ein gewisser Ralf Zimmermann in einem Stuttgarter Café und trinkt ziemlich viel Wodka und hat ziemlich viele Gestalten aus dem Totenreich um sich. Und wie gesagt, in Blumenberg sterben auch einige. Also ab und zu hat man das Gefühl, sobald eine Figur sympathisch ist, ist sie eigentlich schon zum Tode verurteilt. Woher kommt jetzt diese Neugier, diese Sehnsucht, die ich dir jetzt vielleicht auch andichte, dich mit den Verstorbenen zu verständigen?
Das ist, kann man schwer beantworten. Das ist eine wirkliche Suche, also die mich brennend interessiert. Wie geht's weiter? Ja, das interessiert mich einfach so. Ja, Und es ist natürlich sehr interessant für die Literatur, das auszuloten. Ja? Wir müssen uns ja nicht an eine klares, sagen wir mal, von der Religion vorgegebene Form halten. Wir dürfen ja darüber hinaus kundschaften. Ja? Wir dürfen die philosophische Antike mit hineinnehmen, über deren Jenseitsvorstellungen. Und bei Blumenberg hat es auch insofern einen Sinn, das ist nicht ganz weg von der Person, weil sein letztes Buch, das er zu Lebzeiten herausgebracht hat, ist die Höhle. Das heißt, da geht es um die platonische Höhle und andere Formen der Aufbewahrung in der Höhle, wo es ständig auch um diese Zwitterreich des Nachtodlichen eigentlich geht. Also insofern, das ist jetzt nicht keine üble Erfindung, die ich Blumenberg andichte, sondern mit dem Buch hat er sich verabschiedet. Ja, das ist sein letztes erschienenes Buch. Und dass da so viel sterben mussten, ist etwas übertrieben bei den Studenten, das fand ich übrigens auch. Aber da ich alle in der Höhle, ich wollte unbedingt auf dieses Höhlenkapitel hinaus, weil das auch Blumenbergs Vermächtnis darstellt. Und dann mussten sie eben alle ungefähr in einem ähnlichen Zeitrahmen gestorben sein. Also wenn diese Studenten Großmütter, Großväter geworden wären, gäbe es keinen Grund mehr, mit Blumenberg in der Höhle zu sitzen. Ja, das muss irgendwie noch ein bisschen zeitnah sein. Das ist eigentlich einfach ein Romangrund, dass das so sein muss, wenn man auf so ein, oder weil ich auf diese letzte Szene hinaus wollte, weil die für Blumenberg wichtig ist.
Also jetzt wissen Sie es, aber ich habe es nicht verraten. Es sterben alle. Du hast ja auch einmal, glaube ich, geschrieben, manchmal habe ich mich im Verdacht, dass ich eine wichtige Figur nur deshalb sterben lasse, weil ich sonst nicht weiter wüsste.
Ja, das ist natürlich auch so, dass, sagen wir, die Romanschlüsse, ja, ich meine, die sterben jetzt nicht alle am Schluss, aber das es ist natürlich schon klasse, wenn man sie beseitigt vor uns. Ja, das ist so ein bisschen Tabula Rasa. Ja, das ist und vorher noch eine schöne Wurmisierung, und so ein bisschen, also sozusagen ein lodernde Jenseitsgedanken aufgelegt hat. Ja, damit bekommt es irgendwie immer Saft. Ja, also so, wenn sie das alles, also es kommt noch hinzu. Mir ist es relativ wurscht, wie ein Buch anfängt. Das finde ich, das wird immer übertrieben gehandelt. Aber ich finde es hochbedeutsam, wie es aufhört. Ja, also ich bin immer ganz beleidigt, wenn Bücher so schlapp wie die Blindschleichen aufhören. Das mag ich überhaupt nicht. Ja. Also selbst wenn ich vorher zufrieden, über 200 Seiten zufrieden mit ihnen, ja, mag ich dieses schlappe Verschleichen einfach nicht. Ja. Das heißt, zum Beispiel, sagenhafter Romanschluss im Zauberberg. Ja. Stellen Sie sich wirklich vor, Hans Castorp, eine Figur, die über hunderte von Seiten immer wurmisiert auf diesem Zauberberg und ausgelotet wird, verschwindet, und wo über den Namen spekuliert wird, verschwindet als namenloser Dreck im Ersten Weltkrieg. Das ist eine sagenhafte Romanendung. Ja. Also für so eine unglaublich aufgepäppelte Figur, ja, die sie auf hunderte von Seiten in allen Regungen und Phantasmen kennenlernen, ja, zack, in den Dreck geschleudert im Ersten Weltkrieg und ohne Namen, vergangen wie, ja, also wie tausende andere auch. Ja. Das ist ein sehr, sehr scharfer Romanschluss, hat mich immer beeindruckt. Ja. Das ist für mich die große Ehrenrettung für Thomas Mann, diesen scharfen Schluss zu haben, ja, bei einer so sorgfältig komponierten Figur. Ja. Hat mich immer beeindruckt,
ja. Ja, die Namen sind ja dir auch wichtig. Blumenberg zum Beispiel, relativ klar, heißt immer Blumenberg, wird nicht mit dem Vornamen angesprochen. Mhm. Die Studenten haben natürlich alle einen Vornamen. Manche sterben in diesem Roman, tauchen dann aber wieder im Theaterstück zum Beispiel von dir auf. Und auch die Namen der Titel, das ist ja alles, glaube ich, so nehme ich an, sehr gewissenhaft überlegt. Gehe ich da schon richtig?
Ja, ja, ich habe schon gerne, jetzt nicht permanent die Wiedergänger, dass die alle wieder auftauchen, aber es gibt manchmal so ein bisschen fesselnde Figuren, die man weiterführen kann, also in einem anderen Gewand. Also nicht im Sinne einer Fortsetzung, aber manche haben doch ein bisschen mehr Saft, dass ich denke, da kann man noch ein bisschen was anderes auch noch draus machen. Das gibt's schon, aber also die Romane zumindest sind dann doch sehr unterschiedlich, es sind immer andere Figuren eigentlich.
In deinen Poetikvorlesungen schreibst du unter anderem, der Stil verrät viel, er verrät mehr über den Autor als die Geschichte, die er erzählt. Nun haben wir heute unzweifelhaft eine der größten Stilistinnen deutscher Zunge vor uns sitzen, auch eine der gewitztesten. Was verrät uns dein Stil noch über Sibylle Levi-Tscharow, außer dass du aus dem Schwabenländle kommst?
Ich glaube, dass man das über sich nicht beantworten kann, wirklich, weil das muss eigentlich, das ist etwas, wie soll ich sagen, das ist etwas ja nicht nur Gemachtes. Also ich habe ja an meinem Stil jetzt nicht einfach herumgepützelt, sondern der ist dann so geworden. Und es gehört, wie man selber über, ich finde nicht, dass man den letzten Aufschluss über sich selber haben kann. Man, also wenn Menschen anfangen, einem zu erzählen, wie sie sind, dann stimmt es ja nie. Das heißt, wenn sie glauben, sie wüssten, wie ihr Charakter ist, dann kann man da sofort Zweifel anmelden. Deswegen bin ich da, und der Stil ist ja etwas sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, das gehört ja dazu, wie eigentlich auch eine Charakterveranlagung fast. Ich kann den Stil von anderen Leuten beurteilen und kann sagen, warum ich ihn berauschend finde und warum ich ihn ekelhaft finde oder so, selbstverständlich. Ja. Aber es ist, ich glaube, dass sich in dem Stil eine riesige Charakterimprägnierung niederlässt. Ja. Das ist nicht nur, das ist eben nicht nur la polar und etwas, was man vergessen kann, sondern die Art, wie jemand schreibt, nicht die Themen so sehr nur, sondern die Art, wie jemand schreibt, ist wirklich durchschlagend in Bezug auf den Charakter, den er hat, wie er die Welt sieht. Ich bin versucht zu sagen, vielleicht auch ein bisschen hat der Rhythmus, wie man schreibt, vielleicht mit dem eigenen Herzschlag zu tun, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, es sind sehr, sehr körperliche Vorgänge auch in dem Stil drin, ja, die sehr, sehr weit gehen und die darüber, ich bin ganz sicher, dass Leser in der Regel nicht nur, weil sie etwas thematisch interessiert, das fesselt sie an der Oberfläche, aber ob sie etwas wirklich fesselt, hat mit stilistischen, hauptsächlich mit rhythmischen Fragen zu tun. Ja? Das wird immer total vernachlässigt. Also die Sprachrhythmen haben eine riesige unbewusste Rolle beim Lesen. Ob sie das sozusagen, ob sie das pulsierend mitlesen, ob sie, interessant finde ich immer, Leute, die, sagen wir mal, große Denkschleifen reinlegen können, ja, also einen schönen, gediegenen, wollüstig dahereilenden Langsatz und dann paff dazwischen hauen. Das ist doch klasse, ja, die Abwechslung bieten können. So wie das Denken auch funktioniert. Das Denken ist so, ja, das heißt, Denken oder die Plötzlichkeit der Erfahrung, ja, die dazwischen haut. Ich hasse deswegen das, was so ein bisschen im Gefolge von Raymond Carver im Deutschen aufkam, Kurzsatz im Präsens. Kurzsatz, Kurzsatz, rumstig, 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 rumstig. Entsetzlich, ja, weil das irgendwie keine, ja, das kann Denkbewegungen nicht nachahmen, der Kurzsatz, ja. Das kann nur irgendwie immer nur Behauptung, eine Behauptung nach der anderen. Das ist wahnsinnig fad nach 10 Seiten. Ich kann so Zeug nicht lesen, ja, einfach nicht. Und besonders immer nur Präsens, das heißt keine Vergangenheitsformen, keine Konditionalformen, keine Konjunktivformen hineinziehen, die, sagen wir, überhaupt das Denken in alle Richtungen zerren können. Ja, das ist ja so wichtig in der Literatur, dass wir Verbindung mit den Toten durch Vergangenheitsformen aufnehmen, dass wir in die Zukunft hinaus projektieren durch Futurformen und dass wir das Unmögliche im Möglichen denken durch den Konditional. Ja. Das ist die Gelenkigkeit der Sprache und des Denkens. Und die Literatur, die dazu primitiv verfährt, weil sie das sprachliche Denkvermögen nicht ausschöpft, die langweilt mich zutiefst. Es tut mir leid.
Ich finde, du hast das... diese Frage eh schon im ersten Satz mit einem Wort schon beantwortet, nämlich mit dem schönen Wort herumgepützelt. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen mit Tibi Scharf und dem, was Sie...
Ja, herzlichen Dank, lieber Robert. Ich sage jetzt nicht Robertle, wie sonst, aber herzlichen Dank.